So wie der Frank eben die Christen gecheckt hat, sitzt ein Bischof in Südamerika, hat dort gerade seinen Dienst begonnen und er sagte sich, ich räume hier auf in meiner Region. Er checkt die Listen der Gemeinden, wo er mal hinfahren sollte, um da mal klar Schiff zu machen. Und erstaunt ist er darüber, dass er eine Gemeinde an Zahlen sieht, da ist ja ein überproportionaler Gottesdienstbesuch. Da sagt er, da muss ich doch mal hin. Da könnte ich ja was lernen und das mitnehmen zu den anderen Gemeinden. Gesagt, getan, er geht dahin, fährt er mit seinem Wagen hin und kommt zu dieser Gemeinde an dem Sonntag Gottesdienst und sieht den Pfarrer an der Kirchentür stehen. Und dann kommen die Eingeborenen von der Stadt und alle, die da bei ihm kommen, zu ihm kommen, tupft er Schnipptabak auf die Hand. So, tuk, tuk, tuk. Und die ziehen rein und gehen in die Kirche rein. Das macht jeder. Tuk, tuk, tuk. Kriegst du von Pfarrer und die ziehen es rein. Und so war das ein lustiger Gottesdienst, alles verschnupft, ja, sangen ja die Lieder und waren voll dabei. Der Bischof empört. Das geht doch nicht. Nach dem Gottesdienst holt er sich den Pastor. Warum gibst du denn den allen Schnupftabak am Eingang? Und dann sagt er, ja, dafür kommen die Leute und wollen dann hier halt den Gottesdienst dann feiern. Nein, damit hörst du mir sofort auf. Die sollen wegen Gott kommen, nicht wegen Schnupftabak. Nach einer Zeit denkt sich der Bischof, der zum Monat verstrichen, wollen wir mal gucken, ob mein Untergebener auch sich an die Regel hält. Fährt dann wieder zu dieser Gemeinde. Pastor steht nicht an der Eingangstür. Pastor ist drin, sitzt in der ersten Reihe und keiner da. Er guckt raus, der Bischof. Da sitzen die alle, räkeln sich in der Sonne, die normalerweise im Gottesdienst sitzen würden, die Eingeborenen. Und dann geht er zu einem Eingeborenen, rüttelt den, ey, warum sitzt du nicht in der Kirche? Und er sagt ja, kein Schnupftabak, kein Halleluja. Kein Schnupftabak, kein Halleluja. Und ihr habt doch den Witz verstanden, oder? Ihr müsst lachen. Ich habe mir überlegt, fand ich ja klasse, zu dieser Predigt, das mal als Beispiel zu nehmen. Für was könnte man Gott ein Halleluja geben? Wer weiß denn, was Halleluja heißt? Halleluja heißt loben, preisen, verherrlichen. Halleluja, das Ja, Ja heißt Jahwe, ja. Lob singet Gott. Ja, so könnte man es eigentlich übersetzen. Für was könnte man Gott denn alles loben? Haut mal raus. Für was könnte man Gott denn loben? Für die Schöpfung. Richtig. Für was denn noch? Jetzt müssen wir eins tun, oder? Ne? Ja, dann müssen wir was einfallen. Also Schöpfung ist schon mal gut. Ja, für das, was uns alles gegeben hat, genau, Wohlstand. Ich musste eben dran denken, wir sitzen hier und singen und dann kam mir das Bild der ISIS-Kämpfer, die unsere Brüder geköpft haben da an dem Strand. Ihr habt vielleicht das Bild im Kopf. Ich musste eben dran denken, als du da deine Geschichte erzähltest. Schrecklich. Also wir können dankbar sein für die Freiheit, die wir momentan genießen dürfen. Und für vieles mehr. Ich mach's kurz. Ich merke, ihr seid heute noch nicht ganz dabei. Wie herrlich und majestätisch ist Gott? Wie herrlich ist Gott? Über die Herrlichkeit Gottes wollte ich heute mal mit euch nachdenken. So dass wir hoffentlich ins Staunen kommen, wie gigantisch und groß und herrlich Gott ist. Im Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Händewerk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unüberhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden ist bis an die Enden der Welt. Und jetzt hört mal genau hin. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Wie herrlich ist Gott. Schöpfung wurde ja eben gesagt. wenn wir die Natur anschauen, das Universum anschauen. Wer hat nicht mal im Gras gelegen, vielleicht in Spanien oder Italien und schaute dann mal so hoch am Nachthimmel und sah die Sterne, vielleicht noch am besten in den Bergen, da sieht man es noch am besten, und fing mal an, die Sterne zu zählen. Und war überrascht, boah, wie viele es gibt. Wie viele Sterne kann man alleine mit bloßem Auge erkennen? Was meint ihr? Wie viel sind's? Nee, das ist ein bisschen hochgegriffen. Na, dann müssen wir es um die Erde mal laufen und dann kannst du zählen. Okay. 3000. 3000 Sterne kann man erkennen mit bloßem Auge. Also, ich habe eine Auswahl mit dabei. Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? So heißt es in 1. Mose 15,5. Galileo Galilei. Der sollte jetzt kommen. Yes. Dieser Mann hat ja das Fernrohr erfunden. Achso, ich muss hier reinsprechen. 1610 hat er Folgendes geschrieben. Ich habe das Zehnfache an Sternen kann ich mit meinem Fernrohr erkennen, als mit bloßem Auge. Das heißt, wir sind schon bei 30.000. Dann der Astronom Agelander, das ist dieser Mann, der hat durch eine Technik, man nennt das die Bonner Durchmusterung, er fotografiert mit Platten langer Belichtungszeit den Himmel, also den Nachthimmel, und dann zählen sie und schauen Helligkeit und Größe und was weiß ich alles. Ja? Er sagte, die Milchstraße hat etwa 200 Milliarden Sterne. 200 Milliarden Sterne. Und jetzt habe ich noch ein schönes Foto. Wenn man einmal um die Erde gehen würde und schaut sich die Milchstraße an, würde man dieses Bild haben. Das ist ja zusammengeführt von Nord- und von der Südhalbkugel. Der Durchmesser der Milchstraße liegt bei der unglaublichen Zahl von 100.000 Lichtjahren. Ein Lichtjahr ist gerade diejenige Entfernung, die ein Licht ein Jahr lang zurücklegt. Und das sind bei rund 300.000 Kilometer die Sekunde 9,47 Billionen Jahren in einem Jahr. Gigantisch. Und wenn man überlegt, dass die Milchstraße 100.000 Lichtjahre sich ausstreckt, wer kann das noch fassen in unserem Kopf? Es gibt noch weitere Milchstraßenansammlungen, wie ihr jetzt hier erkennen könnt. Das ist einmal der Andromeda-Nebel und die Magellanischen Wolken. Die hat man jetzt von Namibia, von Afrika aufgenommen. Die kannst du von unserer Nordkugel gar nicht sehen, sondern nur von der anderen Seite der Erde. Und dann zeige ich euch noch, die größte oder die älteste, bekannteste Galaxie ist 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Gigantisch. Nur mal so eine Zahl zu haben. Wie man den Himmel oder wie man das Himmelsheer nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann, heißt es in Jeremia 33, 22. Das schrieb Jeremia, als er nur mal den Himmel sah. So gigantisch ist Gott. Warum hat eigentlich Gott so viele Sterne uns gegeben? Doch nicht zum Zählen, oder? Warum haben wir eine Milchstraße? Wir sind ja mittendrin in der Milchstraße. Eben als ihr diesen Streifen gesehen habt von der Milchstraße, war das ja nicht von außen betrachtet, sondern von innen drin, was wir wahrnehmen, was wir sehen können. Warum hat Gott so viele Galaxien erstellt? Eine hätte es doch gereicht, unsere. Brauchen ja nur Sonne und Mond und so ein bisschen, ne? Nein, warum? Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei? Spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat das alles geschaffen? Er führt ihr Herr vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. In Psalm 48, 11 heißt es, Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm, bis an der Weltende. Gottes Kreativität, seine Herrlichkeit hat sich ausgegossen im Universum. Und darüber sollen wir, wenn wir das betrachten, ins Staunen kommen. Und dahergehend habe ich das mir auch heute mal vorgenommen, die Herrlichkeit Gottes alleine mal zu betrachten mit euch, indem dass wir mal einen Blick ins Universum tun. Dafür hat er sie ja geschaffen. Und Gott hat ja nicht nur das Weltall geschaffen, sondern das Erstaunliche ist ja, er hat auch Leben geschaffen, kreiert. Und wenn wir alleine schon im Gottesdienst rumschauen, was für komische Typen hier rumlaufen oder jetzt sitzen, ja, und der komischste steht gerade vor euch, dann ist das schon ganz schön kreativ. Und dann schauen wir eben, habt ihr eine Katze laufen gesehen hier und was alles hier kreucht und fleucht und was alles noch hier beheimatet ist, was wir gar nicht sehen wollen. Das hat Gott alles gemacht. Ist doch gigantisch. Nächstes Mal könnte man über Mikrokosmos sprechen, ja, da wäre wahrscheinlich wir auch alle platt, ja. Schauen wir mal einfach nochmal ins Universum, wie Gott alles, die Rahmenbedingungen geschaffen hat, damit überhaupt Leben auf der Erde existieren kann. Schauen wir uns das mal an. Und dann gucken wir mal zuerst die Sonne. Der Durchmesser der Sonne beträgt 1.392.000 Kilometer. Das entspricht 109-facher Erddurchmesser. Das ist schon eine große Zahl. Die Erde ist rund 150 Kilometer von der Sonne entfernt. Das entspricht 390 mal die Entfernung zum Mond. Würde man also von der Erde zum Sonne mal mit dem D-Zug fahren oder mit dem Auto 100 Stundenkilometer, also das kriegen wir bestimmt schneller hin, aber gut, 100 Stundenkilometer brauchen wir 170 Jahre, um zur Sonne zu kommen. Stefan Kosabe, der passt ja in einen Düsenjäger rein, der schafft das mit 1000 Stundenkilometern 17 Jahren. Also gigantisch diese Zahl. Nebenbei, wo kriegen wir so viel Essen her, dass wir 17 Jahre durchhalten? Ja? Und nicht aufs Klo gehen. Und McDonald's ist auch nicht auf dem Weg. Und noch weiter. Die Sonne, das ist das Tolle. Also ihr müsst jetzt echt folgen, damit ihr nichts verpasst. Die Sonne hat die Masse und die Lichtstärke und die Entfernung, jetzt kommen wir zum nächsten Bild, dass die Erde genauso gewärmt wird, angestrahlt wird, dass ihr Leben überhaupt möglich ist. Das heißt, wenn wir mal auf das Bild schauen, wäre die Erde zum Beispiel von der Entfernung nur einen Ticken weiter weg, dann würde die Erde wie der Mars unter Jupiter so kalt werden, dass hier gar kein Leben möglich wäre. Wäre sie näher dran an der Sonne, dann würde die Erde so heiß werden, dass wie der Merkur und Venus es zu heiß wäre. Leben wäre nicht möglich. Die Sonne hat also auch die optimale Entfernung, aber auch die Helligkeit, damit hier Leben möglich ist. Zum Beispiel der hellste Stern, den man kennt, ist der Eta Carina. Der ist 6400 Mal heller als unsere Sonne. Würde die also anstelle unserer Sonne vor unserer Nase sein, würde keine Sonnenbrille, keine Sonnencreme uns helfen. Es würde so heiß sein, dass eher alles verbrennen würde. Aber nein, wir haben die optimale Sonne mit der Stärke, mit der Masse, die Leben hier möglich werden lässt. Das ist gigantisch. Und dann kommt noch hinzu, dass die Erde 365 Tage, 6 Stunden, 9 Minuten und 9 Sekunden braucht, um einmal um die Sonne zu drehen. Und dabei ist sie nicht so, sondern so. Die Erdachse 23,5 Grad und dreht noch um sich selber. Optimale Neigung der Erde und die Dauer, bis dass man die Erde um die Sonne ist, sodass alle Kontinente optimal gewärmt werden, dass überall Wärme, Licht in ausreichender Form vorhanden ist. Dass hier die Natur wachsen kann und wir existieren können. Schauen wir uns den Mond an. Unser Mond ist der größte Mond in unserer Galaxie. Hätte man gar nicht vielleicht erwartet, aber ist so. Er ist 384.400 Kilometer von uns entfernt. Der Durchmesser des Mondes beträgt 3.476 Kilometer. Er hat keine Atmosphäre wie die Erde. Am Tag beträgt die Temperatur 127 Grad plus und in der Nacht minus 173 Grad. Der Mond braucht, um die Erde einmal zu umrunden, etwa über 27 Tage. Das Besondere an dem Mond ist, dass er aus Stein, Aluminium und Magnesium und Eisen besteht und die Amis und die Chinesen schon darauf spekulieren, den auszubeuten wie ein Bergwerk. Und sie versuchen jetzt Technik zu entwickeln, um zum Mond zu kommen, um ihn eigentlich auszuhöhlen. Also so weit ist man schon dran. Aber das Verfahren ist alles noch zu teuer. Der Mond. Wisst ihr, was das Geniale beim Mond ist? Der hat die richtige Masse, die richtige Entfernung zur Erde und eiert um den Erde herum, dass er nämlich die Erde, wenn die um die Sonne umrundet, ihr müsst das so sehen, Folgendes macht.
Also normalerweise läuft das ja so ab.
Wäre der Mond nicht da, würde die Erde nämlich so ablaufen.
Lass die Sonne ab, müsst ihr das vorstellen.
Habt ihr gemerkt, was der Unterschied ist? Der Mond hält die Erde auf Kurs um die Sonne. Wäre der Mond nicht da, dann würde die Erde so großen Schwankungen ausgesetzt sein, was die Entfernung zur Sonne anbetrifft, dass sie entweder mal zu heiß hier auf der Erdoberfläche wird oder zu kalt. Und der Mond, dadurch, dass er mit seiner Gravitation die Erde ständig begleitet, hält er sie auf der Bahn um die Sonne. Gigantisch, oder? Dafür ist der Mond uns gegeben worden. Er ist perfekt abgestimmt, um die Erde auf der Bahn zu halten. Gigantisch. Ich bin damit wieder beeindruckt. Der amerikanische Mondwissenschaftler und Nobelpreisträger für Chemie Harald Urey hat mal herausfordernd gesagt: Gebt mir einen Stein vom Mond und ich will euch sagen, wie das Weltall entstand. Das hat man viele Steine schon gefunden oder mitgebracht vom Mond. Und eher sind die Fragen größer geworden, als dass man Antworten gefunden hat. Wie ist das möglich, dass das alles so perfekt abgestimmt ist? Der Psalmist, Schreiber, Psalm 8 schreibt in Vers 17, und ich sah alles Tun Gottes, dass ein Mensch das Tun nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Und je mehr der Mensch sich müht zu suchen, desto weniger findet er. Und auch wenn der Weise meint, ich weiß es, so kann er es doch nicht finden. Also je mehr der Mensch sich müht, die Dinge sich zu erklären und Gott nicht mit hinein einbezieht, wird er die Fragen immer mehr Fragen haben als Antworten. Er kann es nicht verstehen. Schauen wir uns noch unsere Erde an. Das Gute ist, sie hat eine Atmosphäre. Das Gute ist dabei, dass Meteoriten, die hier bei uns einschlagen wollen auf der Erde, wie ein Schutzschild abgefangen werden. Sie zerschellen an unserer Atmosphäre. Unter dieser Atmosphäre haben wir Sauerstoff, ein Sauerstoffgemisch. Wir haben 21% Sauerstoffgehalt in unserer Luft. Und das ist immer gleichbleibend, nie anders. Wenn es nämlich anders wäre, hätten wir ein großes Problem. Denn wir als Lebewesen sind auf diese 21% Sauerstoff und dieses Gasgemisch, was dazugehört, abgestimmt. Perfekt abgestimmt. Und es kann nicht in das Weltall der Sauerstoff entweichen, weil eine Atmosphäre herrscht. 70-80% unser Sauerstoff kommt aus dem Meer. Und der Rest aus Photosynthese, aus den Pflanzen. Gigantisch. Diese Rahmenbedingungen, die man hier wieder sieht. Und 24 Stunden braucht die Erde, um einmal um sich selbst zu drehen. Dabei spielt der Mond, haben wir gesagt, eine gewaltige Rolle. Und durch diese Gravitation haben wir Ebbe und Flut. Und so reinigt sich ständig auch die Erde von selbst. Perfekt. Gut, dass wir nicht auf ein Pulsar leben würden. Wäre nämlich auch kein Leben möglich. Pulsar, PSR 1937 nennt er sich, der im November 82 entdeckt worden ist. Der dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 39.000 Kilometer in der Sekunde. Aber es geht noch schlimmer. Es gibt noch einen, der heißt Vela Pulsar. der rotiert so schnell, dass er einmal um sich selbst herum nur 89 Millisekunden braucht. Also, nebenbei, wenn ihr in der Kirmes in diesem runden Ring da seid, ja, ich kann das nicht haben, ja, was sich so schnell dreht, dann würden wir eigentlich nur an der Wand liegen oder im Sitz eingedrückt und werden irgendwann, was drin ist, rauskommen lassen, ja. Also, die Erde braucht nur 0,046 Kilometer in der Sekunde. Das heißt, wenn ich einmal so mache, 23 Kilometer weg. Ja? Also das heißt, Bad 30, Köln, wo bin ich denn hin? Köln-Düsseldorf. Zopf. Fünfmal gesprungen, bin ich da. Wenn das so einfach wäre, wäre es cool, ne? Aber wir laufen immer mit. Ja? Okay. Perfekt. Die Rotation der Erde perfekt abgestimmt, dass Leben hier möglich ist. Gott kennt alle Sterne mit Namen. Schaut mal, der Vers. Wenn ich sehe, den Himmel, Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Er kennt alle Sterne, die wir noch nicht mal wahrnehmen können. Selbst die Teleskope, die wir in den Weltall geschickt haben, erblickt nicht alles. Wir können nur erahnen, wie groß und weitflächig das Universum ist. Und dann mag der Mensch, der manchmal so hochschaut, sich fragen, wer bin ich? Wer bin ich, kleiner Wurm? Und doch gedenkst du an mich. Ich hatte gestern Abend bei uns zu Hause fast 30 Jugendliche in unserem kleinen Wohnzimmer, gerade mal 28 Quadratmeter groß. Und ich hatte einen türkischen Mann eingeladen, der war Penner gewesen auf der Straße, hat dort übernachtet, drogenabhängig, voll versackt, wurde letztendlich mit 30 Kilo Drogen in Türkei erwischt, mit 90 Kilo, und hatte 36 Jahre Haft bekommen. Wer hat sich um ihn gekümmert? Ist doch eigentlich egal. Wir würden selber an dem vorbeigehen auf der Straße. Und über 10 Jahre hat er an der Nadel gehangen und sich Heroin reingeballert. Und Gott ist ihm nachgegangen. Seine Schwester hat für ihn ständig gebetet, dass er doch zu ihr kommen mag. Weil sie wollte ihm nämlich helfen. Und das Witzige war, Gott hat ihm die Stimme gegeben, als die Schwester für ihn beten ließ, kam die Stimme in seinem Kopf, geh zu deiner Schwester, geh zu deiner Schwester, geh zu deiner Schwester. Stundenlang, pausenlos. Und er wollte nie zu seiner Schwester gehen, weil ihm der Stolz fehlte. Er war so runtergekommen, dass er seiner Schwester nicht begegnen wollte. Und dann hat er, weil immer diese Stimme da war, sich in den Zug doch reingesetzt und ist zu seiner Schwester gefahren. Und die Schwester wohnte zu der Zeit hier in Andernach. Und dann ging er zu ihrer Schwester. Und dann fing eine bahnbrechende Lebensbiografie an mit Gott, das unglaublich ist. Und hat dann später sein Leben Jesus gegeben und erzählt heute davon. Und das war so gigantisch. Wenn wir das hier lesen, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Auch gerade so einen abgefragten Typ. Gott geht nach und hilft. So wie wir auch eben das von Gotilde gehört haben. Das ist eigentlich auch ein Beweis dafür. Für die Herrlichkeit Gottes, dass er Menschen nachgeht und hilft. Gott ist so gigantisch. Wir sehen ihn zwar nicht, aber der Römerbrief 1, Vers 20 sagt, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Wenn man sie wahrnimmt, wenn man sie nicht wahrnimmt, so hat keiner eine Entschuldigung. Wer in den Weltall hineinschaut, muss Gott sehen, muss Gott erkennen. Aber wir wissen, wir erklären uns das ja weg mit Evolution und so weiter. Die wenigen Informationen, die ich uns jetzt gerade mal zum Weltall gegeben habe, da könnte man, wer weiß, was ja noch erzählen, aber ich halte ja keinen Vortrag, sondern eine Predigt. Ich hoffe, das versetzt uns ins Staunen. Nur ein Problem haben wir dabei. Was erkennen wir denn nicht, wenn wir an Gott denken? Was erkennen wir denn nicht? Wer ist Gott? Wie ist er? Das erkennen wir doch nicht. Wenn du in den USA stehen würdest und würdest in den Nachthimmel schauen, da würde jeder sagen, was Gigantisches da man zu sehen hat. Da sieht man nämlich die Unterschrift Gottes. Das Kreuz des Südens. Das können wir auf unserer Halbkugel nicht sehen. Nein, kann man nicht. Okay. Das Kreuz des Südens. Kann man in Afrika erkennen? Jemand sagte mal, oh, warum haben wir das eigentlich nicht auf unserer Seite? Und dann sagte jemand, der dort auf der Südhalbkugel ist, ihr habt das Kreuz von Golgatha und wir haben das Kreuz des Südens. Passt. Es ist wie die Signatur Gottes, dass er in den Himmel geschrieben hat, damit wir auf das Kreuz schauen, wer da hing. Der erkennt Gott. Wer ist denn dieser Mann, der vor 2000 Jahren am Kreuz hing? Dazu ein Bibeltext. In Hebräer 1 lesen wir: Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in den letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes, nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzt er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Der Bibeltext gibt uns zwei wichtige Dinge über Jesus Christus weiter. Einmal hat er das Universum gemacht. Wird hier ganz deutlich gesagt. Und zweitens, er hält das Universum zusammen. Ja, habt ihr das mitbekommen? Er hält das Universum durch die Macht seines Wortes zusammen. Das Interessante ist, dass Atomphysiker sich nicht erklären können, warum die Atome nicht auseinanderdriften. Das ist das Kleinste, was es eigentlich ja gibt. Wir bestehen alle aus Atomen, die Stühle und ihr selber aus Atomen. Und kein Atomphysiker kann erklären, warum driften die nicht auseinander. Welche Macht, welche Kraft halten Atome zusammen? Ich meine, wenn ich Gott wäre, würde ich jetzt zum Beispiel hier beim Frank, mal einfach so meine Macht, meine Kraft aus dem Stuhl rausziehen, und der Stuhl weg und Frank, wuff. Ja, so, mal aus Spaß. Das wäre doch witzig. Das ist die Kraft Jesu, die alles zusammenhält. Wisst ihr, was das Interessante ist? In 2. Petrus 3, Vers 10 bis 13 lesen wir, dass die Kraft Gottes aus allem sich rausziehen wird, weil alles sich auflösen wird. Die komplette Erde, das ganze Universum, heißt es, wird sich auflösen. Und zur gleichen Zeit wird eine neue Erde und neue Welt entstehen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Doch wird Gottes Gerechtigkeit herrschen, heißt es in 2. Petrus 3,10. Und in Offenbarung 21, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Nicht kaputt gegangen oder sonst was explodiert, sondern verschwunden. Weil Gott sich oder Jesus sich herausgezogen hat aus aller Materie. Und etwas Neues ist entstanden. Und wisst ihr, was noch das Interessante ist, was wir in Offenbarung lesen? Es wird keine Sonne geben. Was wird denn das Licht sein? In Offenbarung 21, 23 bis 24 lesen wir, und die Stadt brauchte keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben. Gigantisch, oder? Wieder die Herrlichkeit Gottes wird das Licht sein, was Gott und Jesus Christus ausstrahlen werden. Also ich bin mal auf diesen Moment gespannt, auf dieser neuen Erde zu stehen und das zu erleben. Gigantisch. Wer sind denn die Völker, die hier sein werden auf dieser Erde? In Kolosser 1, 19 bis 20 lesen wir, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Da wird ganz klar angezeigt, alles, was versöhnt worden ist mit Gott, durch Christus, werden diese Völker bilden, die auf dieser Erde dann, auf dieser neuen Erde wohnen werden. In der Herrlichkeit Gottes, in seiner Gegenwart, in der neuen Schöpfung. Und wir werden ein Teil davon sein. Ist das nicht gigantisch? Leute, wenn ihr heute nicht nach Hause geht und sagt, Halleluja, wie wir am Anfang gesagt haben, weiß ich nicht mal mehr. Ich freue mich darüber. Und wer gehört zu diesen Personen? Das will ich nur abschließend noch diesen bemerkenswerten Vers lesen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Bürgerrecht auf ewig bei Gott. Wow, wie gigantisch ist das denn? Ihr braucht nie mehr einen Prediger vorne haben, der euch anfeuert, an Gott festzuhalten. Keine Ermutigung. Denn wenn wir in dieser neuen Welt sind, dann reicht es alleine in der Herrlichkeit Gottes zu sehen, zu verweilen. Wir werden jubeln und singen bis zum geht nicht mehr und auch andere schöne Sachen machen. Die Herrlichkeit Gottes. Ich hoffe, die hat euch ein bisschen gepackt. Die Herrlichkeit Gottes wohnt auch in uns, der Ja gesagt hat zu Jesus. Und wer das noch nicht getan hat, der sollte auf jeden Fall jetzt Ja sagen, damit er in der neuen Schöpfung dabei sein wird. Amen.